Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Herzlich willkommen bei Radio Igel, dem Campusradio der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wir sprechen heute ein Thema an, das nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Gesundheit unseres Planeten betrifft. Und zwar nachhaltige Ernährung. Vor allem in Zeiten wie diesen, in Zeiten mit dem Klimawandel und wachsender Umweltprobleme, wird es immer wichtiger, achtsam mit unseren Ressourcen umzugehen und bewusste Entscheidungen im Thema Ernährung zu treffen. Wir schauen uns heute an, wie Ernährung aussehen kann, die klimaneutral ist, die gut für unsere Umwelt ist, aber die auch gesund ist und auch gut schmeckt. Wie können wir unseren CO2-Abdruck verringern und trotzdem lecker und gut essen, wie ich schon angesprochen habe? Und wir freuen uns heute auf ein paar spannende Einblicke, denn wir haben eine Expertin eingeladen, und zwar die Frau Simone Feigl. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal selbst kurz vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Simone Feigl, ich komme vom Klimabündnis Steiermark und ich beschäftige mich da auch mit dem Thema klimafreundliche Ernährung, vor allem jetzt kürzlich letztes Jahr zum Beispiel mit dem Projekt Graz ist klimafreundlich, wo es eben um klimafreundliche Ernährung geht, Treibhausgasemissionen, die unsere Ernährung hinterlässt.
Dankeschön, ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Anna, darf ich dich bitten?
Genau, die erste Frage wäre, was bedeutet nachhaltige Ernährung für Sie?
Also für mich persönlich, meine ganz individuelle Antwort, ist es einfach eine pflanzliche Ernährung, also ohne tierische Produkte. Ich habe damit vor mehr als 5 Jahren, glaube ich, angefangen, ganz ohne Zwang, mich vegan zu ernähren. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Ich habe es mir nie verboten. Und seitdem ernähre ich mich rein pflanzlich. Und das bedeutet eben, rein pflanzliche Ernährung ist auch eine ressourcenschonende Ernährung. Und das ist dieser Kontext zur Nachhaltigkeit. Und wichtig ist auch bei nachhaltiger Ernährung oder was nachhaltige Ernährung für mich ausmacht, ist einfach, dass unsere Erde, unser Planet genug hergeben kann, damit auch noch zukünftige Generationen sich ernähren können.
Und wie sehen Sie die Rolle der Universitäten und Hochschulen in der Förderung von nachhaltiger Ernährung?
Da gibt es viele verschiedene Aspekte. Also grundsätzlich ist einmal das Thema Forschung ein wichtiger Punkt. Die Hochschulen tragen sehr viel dazu bei, mit der Forschung auch zu Erkenntnissen zur nachhaltigen Ernährung, zur klimafreundlichen Ernährung. Zum Beispiel, wenn wir etwa unseren Fleischkonsum als Gesellschaft auf 1/3 reduzieren, dann sparen wir etwa 28% der Treibhausgasemissionen ein. Und solche Zahlen hat man eben nur, wenn es da gute Forschung daran gibt. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt, Universitäten und Hochschulen können auch einen wichtigen Beitrag leisten in ihrem eigenen Wirkbereich. Das heißt, was biete ich in den Mensen an, was für Produkte kaufe ich zu in den Mensen, biete ich auch vegane Optionen an zum Beispiel. Und da möchte ich ein kurzes Beispiel nennen von einer Gruppe, die nennt sich Plant-Based Universities. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber die haben lobbyiert dafür, dass es in Mensen, in Universitäten auch vegane Optionen gibt, beziehungsweise sogar rein vegane Mensen gibt. Und seit 1. Oktober letzten Jahres gibt es an der Uni Graz eine rein vegane Mensa, die nennt sich KF Erde. Das ist vom Café Erde umgesetzt.
Willkommen zurück beim Radio Igel, dem Campusradio der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Heute mit Expertin Simone Feigl. Ich würde uns jetzt ganz kurz noch alle vorstellen. Ich selber bin die Lilly Wagner und studiere selber auch an der Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und ich würde jetzt meine Kolleginnen noch vorstellen. Bitte.
Hallo, ich bin Anna Bergmann und ich komme aus Osttirol eigentlich und studiere jetzt auch an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
Hallo, mein Name ist Elena Neubacher. Ich bin aus Salzburg und studiere ebenfalls an der Pädagogischen Hochschule.
Hallo, ich bin die Aline Schwab. Ich komme aus Aigen und bin ebenfalls Studentin an der Pädagogischen Hochschule.
Hallo, ich bin die Elena Mörtel und ich komme aus Kärnten und ich studiere auch an der Pädagogischen Hochschule.
Und ich würde sagen, damit machen wir gleich mit unserem Thema weiter.
Bitte schön. Genau, wir hätten dann eine nächste Frage noch an Sie. Und zwar, gibt es bestimmte Initiativen oder Angebote in Graz, die nachhaltige Ernährung unterstützen?
Also da gibt es tatsächlich ganz viele. Ich versuche ein paar herauszupicken. Mhm. Selber erwähne ich ganz gern ein paar Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung auch, weil etwa ein Drittel unserer Lebensmittel wird weggeschmissen. Und da kann man schon viel dazu beitragen, dass eben, wenn man die ganzen Lebensmittel, die auch produziert werden, die auch verwendet, um einfach die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, auch wenigstens zu nutzen. Das ist zum Beispiel der Verein Foodsharing, der ist in Graz sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber das würde ich auch allen Studierenden wirklich empfehlen, da Teil davon zu werden, da mitzumachen. Da kann man bei Betrieben und Restaurants, Bäckereien etc., also wirklich bei Partnerbetrieben von Foodsharing, Lebensmittel abholen, die noch genießbar sind, aber sonst weggeschmissen werden würden. Es gibt die Plattform foodsharing.at, da kann man sich eintragen und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, habe ich selber jahrelang mitgemacht und kann ich stundenlang drüber reden, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Dann gibt es auch noch Too Good To Go, das ist eine App, auch wieder gegen Lebensmittelverschwendung, die man sich einfach runterladen kann, wo auch sehr viele Supermärkte in Graz mitmachen. Ich glaube, beim Spar zum Beispiel, da stellt immer wieder Produkte rein, aber es gibt auch Restaurants, die da dann einfach am Abend noch so Gerichte sogar günstig verkaufen. Jetzt abseits von Lebensmittelverschwendung kann ich auch die Bauernmärkte in Graz erwähnen. Das hat den großen Vorteil einfach, dass man regional und saisonal dort einkaufen kann. Also die Kombination ist sehr wichtig, weil einfach die Saison einen großen Ausschlag gibt auch für die Treibhausgasemissionen, weil wenn ich in Österreich zur Saison, also mitten im Winter oder im Frühling Äpfel kaufe, wo die Saison überhaupt nicht ist, dann muss man sie auch lagern und das verursacht auch sehr viel Treibhausgasemissionen. Also es ist wirklich so dieses regional und saisonale. Dann vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis auf die Plattform oder auf die Website nachhaltig-in-graz.at. Die haben ganz viele Informationen auch zu solidarischer Landwirtschaft, zu Food Coops. Das sind so Kooperationen, die einfach gemeinsam gute Lebensmittel aus der Region einkaufen und dann kleinteilig verteilen unter den Mitgliedern. Und die Gemeinschaftsgärten in Graz. Es gibt immer mehr, die werden auch gefördert von der Stadt Graz. Gibt es auch eine zentrale Website, das heißt Zentralgartenbüro. Da findet man alle Gemeinschaftsgärten in Graz, wo man auch selber teilnehmen kann. Und als letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, es gibt den Klimapakt der Stadt Graz. Der wurde am 5. Oktober ausgerufen von der Stadt. Und da geht es darum, da geht es nicht nur um klimafreundliche Ernährung, sondern generell um ein klimafreundliches Leben. Und da kann sich jeder und jede registrieren und bekommt dann Einladungen zu Angeboten, zu Veranstaltungen. Und da sind auch immer wieder Veranstaltungen zu klimafreundlicher Ernährung dabei. Also sehr gerne einfach registrieren beim Klimapakt der Stadt Graz. graz.at/Klimapakt.
Wir haben heute das große Thema nachhaltige Ernährung und haben jetzt auch schon viel über nachhaltige Alternativen zu Geschäften bekommen, dass wir nachhaltige Ernährung konsumieren können, zum Beispiel bei Too Good To Go, und haben da verschiedene Angebote in die Richtung gehört vorher. Und jetzt gebe ich wieder weiter zu Elena. Genau.
Genau, also vielen Dank schon mal für diese Inhalte und diese Initiativen, die sehr cool klingen. Meine nächste Frage wäre dann noch, welche Hürden Sie vielleicht auch sehen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Ernährung?
Also grundsätzlich, ich sehe es auch in meinem Freundeskreis, ist vor allem die Gewohnheit das Schwierigste, das zu überwinden ist. Die Gewohnheit beim Einkaufen, für welche Lebensmittel entscheide ich mich tagtäglich, aber auch die Gewohnheit beim Essen, wenn ich ins Restaurant gehe, wenn ich so einmal schnell einen Snack kaufe, ich greife eigentlich immer zu dem mir Bekannten. Diese Gewohnheit zu überwinden, das ist sicher eine der größten Hürden. Da hilft schon viel, wenn man Vorbilder hat, weil ich vorher meinen Freundeskreis angesprochen habe. Sie sehen einfach an mir, dass es auch anders geht, fangen an, sich Gedanken zu machen, und die sind wirklich bezeichnen sich selber als sehr fleischliebend und kochen einfach wirklich regelmäßig pflanzlich. Sie hat damit angefangen, weil sie mich einladen wollten, und jetzt sehen sie einfach, dass es gute Alternativen gibt, die ihnen auch schmecken, und kochen jetzt einfach auch für sich selber pflanzlich. Das ist, glaube ich, eine der größeren Hürden, aber gleichzeitig dann auch das fehlende Wissen über die Möglichkeiten und Alternativen, eben wie schon ein bisschen in dieser Gewohnheit spielt das ja auch ein bisschen rein, und die Verfügbarkeit. Also Stichwort Convenience, wo kriege ich schnell einmal was, wenn ich jetzt in meinem stressigen Alltag nicht weiß, was ich essen soll oder Hunger habe, wo kriege ich am schnellsten was her? Und das meiste ist einfach, was ist verfügbar. Wir sehen, es sind vor allem Fleischprodukte oder auch Produkte mit Milch und Käse verfügbar.
Glauben Sie, dass das in nächster Zeit durch die ganzen Alternativen besser werden wird?
Ich glaube, dass sehr wohl einfach durch diese starke Präsenz in den Supermärkten die Menschen auch neugierig gemacht werden. Und das hat sicher einen positiven Einfluss, ja.
Dankeschön.
Genau, und hatten Sie vielleicht, weil ich kenne es persönlich auch, ich ernähre mich vegetarisch und ich habe oft das Problem, dass vegane oder vegetarische Produkte dann auch oft teurer sind. Glauben Sie, dass sich das vielleicht auch in eine bessere Richtung entwickeln wird oder da... Ja, dass sich irgendwie verbessern wird, wenn auch die Nachfrage erhöht wird?
Ja, das ist natürlich bitter. Also man sieht da schon auf dem Markt, dass das auch zum Teil recht gut ausgenutzt worden ist, dass Menschen, die sich vegan oder rein pflanzlich eben ernähren, bereit waren, aus moralischen oder tierethischen Gründen auch viel mehr Geld zu zahlen. Und das ist dann vom Markt teilweise ausgenutzt worden. Jetzt sehen wir glücklicherweise, dass das eben so ein bisschen in den Mainstream reinkommt. Das kommt immer mehr in alle Supermärkte. Die Preise sind teilweise immer noch sehr hoch. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel die Hafermilch aus Österreich anschaut, da geht es dann auch schon mit den Preisen runter. Wenn man dann eine Kuhmilch vergleicht vom Preis her, da sind wir dann schon ungefähr im gleichen Bereich.
Da gibt es auch teilweise Aktionen, oder, wo vegane Produkte zum gleichen Preis beziehungsweise ein bisschen billiger verkauft werden, soweit ich gehört habe.
Davon habe ich noch nichts mitbekommen, fände ich aber gut und sollte mal weitermachen.
Also meine Frage wäre, welche Tipps haben Sie, um Geld zu sparen und sich trotzdem noch umweltfreundlich beziehungsweise nachhaltig zu ernähren?
Ich habe es vorher schon erwähnt, also bei Foodsharing mitmachen. Das ist sicher für viele eine gute Option. Da kann man einfach entsprechend der eigenen Zeitressourcen freiwillig mitarbeiten und dann bei Betrieben noch genießbares Essen abholen. Was auch Teil von Foodsharing ist, das sind die Verteiler, also Fair, F-A-I-R. Die sind Teil von Foodsharing und das sind entweder Schränke oder Kühlschränke, die in Graz an verschiedenen Punkten aufgestellt sind. Zum Beispiel in der Nussbaumer Straße gibt es eins in St. Peter. Aber aber viele andere Orte in Graz auch noch. Da können Menschen, die in Urlaub fahren, noch ihre noch genießbaren Lebensmittel reinlegen. Oder eben, das wird auch genutzt von Leuten, die von Betrieben abholen und dann einfach zu viel haben, weil man verpflichtet sich im Prinzip, dass man das, was man rettet an Lebensmitteln, dann auch irgendwie verbraucht oder im Freundeskreis verteilt. Und da hat man einfach eine gute Möglichkeit, noch einen Umschlagpunkt zu haben, wo man diese Sachen reinlegen kann. Und das bedeutet gleichzeitig, dass andere Menschen sich dort auch bedienen können. Und soll sich bitte jeder und jeder bedienen. Es ist auch wichtig, das hat nichts mit Bedürftigkeit zu tun. Das wird auch von Foodsharing immer so kommuniziert. Das ist ein Umweltprojekt. Das heißt, es ist gleich gut, wenn sich die Ärztin dort bedient oder aber auch ein Lehrer, Lehrerin oder jemand, der arbeitslos ist. Also das ist einfach eine ziemlich coole Geschichte für einen Umweltschutz. Dann, was man auch tun kann, ist einfach gemeinsam mit Nachbarinnen, Freundinnen, anderen Menschen, die essen, das Essen, das übrig bleibt, einfach zu teilen, mitzunehmen, in die Arbeit mitbringen, einfach schauen, dass es gegessen wird. Ich habe vorher schon erzählt, ein Drittel landet ja im Müll. Damit das auch nicht passiert, eine Einkaufsliste machen, um nicht auf irgendwelche Lockangebote reinzufallen. Das ist Ihnen vielleicht bekannt, der Tipp, der wird auch immer wieder wiederholt, aber es ist halt wirklich wichtig und es macht Sinn. Und was ich auch finde, was wirklich viel hilft, ist Inspirationen für gute Rezepte holen. Also weil viele Leute sagen, boah, das Vegane, das schmeckt alles nicht. Es gibt wirklich extrem viele gute Rezepte. Das ist zum Beispiel die Bianca Zapatka, kriegt man online gratis Rezepte. Oder auch man kann verschiedenen Instagram-Kanälen folgen, wo ganz viel zur pflanzlichen Ernährung auch wieder tolle Tipps, Rezeptinspirationen einfach verfügbar sind.
Noch eine kleine Zwischenfrage von mir. Haben Sie ein veganes Lieblingsgericht?
Grundsätzlich bin ich eigentlich so, dass ich alles esse, solange es rein pflanzlich ist und ich esse auch wirklich sehr gerne und sehr viel. Aber was ich ganz gern so allen Leuten erzähle, ist die Erbsen-Guacamole, was eine sehr gute Alternative zur Guacamole aus Avocado ist, weil es eben mit Lebensmitteln hergestellt werden kann und schnell hergestellt werden kann, die hier produziert werden. Und vielleicht muss ich da ergänzend noch dazu sagen, die Avocado hat einen schlechten Ruf aufgrund der Produktionsbedingungen. Es ist jetzt aber kein Thema, dass sie wegen der Treibhausgasemissionen so schlecht wäre. Also wenn man jetzt so vergleicht, sind tierische Produkte immer noch schlechter als jetzt ein Avocado, weil der Transport selbst, der macht nur etwa 7-9% der Treibhausgasemissionen aus bei unseren Lebensmitteln, das ergänzend erwähnt. Aber ich mache trotzdem sehr gern Erbsen-Guacamole. Wer Erbsen mag, das schmeckt nicht so krass nach Erbsen und es ist einfach lustig und eine coole Alternative eigentlich.
Dankeschön, das werde ich auf jeden Fall mal selber ausprobieren. Ich bin voll neugierig.
Mich würde noch interessieren, welche Lebensmittel kaufen Sie in großen Mengen beziehungsweise haben Sie immer als Vorrat griffbereit zu Hause?
Ja, ich bin eigentlich eher schlecht im Bevorraten, weil ich so aus dieser Idee her, also aus diesem Denken herauskomme, oh Gott, irgendwo gibt sicher wieder viel zu viele Lebensmittel, die werden verschwendet, da ist mir lieber, mein Kühlschrank ist leer und ich kann irgendwas retten. Allerdings, mein Partner, der tut sehr gern bevorraten und der ernährt sich gleich wie ich. Und jetzt haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Hülsenfrüchte vom Biohof Müllner aus dem Burgenland. Das ist von einer Biobäuerin, die den betreibt. Und auch Nüsse, also Nüsse und Hülsenfrüchte sind auch wichtig bezüglich der Nährstoffe. Hülsenfrüchte liefern das Protein, die Nüsse liefern Omega-3-Fettsäuren oder Paranüsse, das Selen zum Beispiel. Zu Paranüssen vielleicht noch als Ergänzung. Die kommen aus dem Regenwald und man würde meinen, das ist eigentlich ziemlich schlecht fürs Klima. Aber dadurch, dass die Paranüsse nur in einem gut intakten Regenwald wachsen können, ist es gut, wenn man Paranüsse kauft. Also, und die werden von den Indigenen vor Ort geerntet. Daher eigentlich gar nicht so schlecht.
Meine Frage wäre, können Sie uns Läden empfehlen, in denen Sie gerne einkaufen?
Ja, ich kaufe tatsächlich oft beim Spar oder Hofer ein. Also bei den ganz konventionellen Supermärkten, da greife ich auch vorrangig zu den Bioprodukten. Die haben ja auch sehr viele Produkte, wie zum Beispiel Zurück zum Ursprung, die Eigenmarke vom Hofer, die auch wirklich vieles, wo vieles aus der Region oder aus Österreich kommt. Ich habe früher sehr gern bei Gramm und Deckergramm eingekauft. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das waren verpackungsfreie Läden in Graz. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Und sonst natürlich auch immer wieder gern bei den Märkten. Allerdings bin ich da selber auch manchmal leider ein bisschen bequem, dass es mir zu weit weg ist oder dass es einfach für den Einkauf gerade nicht praktikabel ist. Da gibt es sicher noch Verbesserungsbedarf. Das Schöne an Märkten ist, dass man halt wirklich gut verpackungsfrei einkaufen kann. Dann, wie ich vorher schon erwähnt habe, kaufe ich halt oder mein Partner auch gern auf Vorrat ein und das passiert dann online, aber das sind auch zwei Online-Shops, die aus Österreich sind. Genau.
Okay. Gibt es Momente, in denen Sie Kompromisse eingehen oder kaufen Sie ausschließlich nur nachhaltige Produkte?
Tatsächlich würde ich sagen, zu 90-95% ausschließlich nachhaltige Produkte, wenn man es jetzt eben als Bioprodukte zum Beispiel verstehen, da bin ich sehr strikt, da habe ich auch das Glück, dass ich halt sonst für nichts wirklich Geld ausgebe und dadurch sehr viel Budget für Essen im Monat verfügbar habe. Also ich brauche einfach sonst nichts, ich gehe einfach auch nicht shoppen, was ja auch sinnvoll ist im Sinne von nachhaltigen Lebensstil. Und da habe ich tatsächlich viel Geld verfügbar, aber ich habe es mir jetzt einmal ausgerechnet, ich brauche ungefähr 250 Euro im Monat für Lebensmittel, aber da sind dann auch schon Restaurantbesuche einkalkuliert. Und ich glaube, wenn man selber für sich eine gute individuelle Balance findet zwischen Bio-Lebensmitteln, und dann auf der anderen Seite Lebensmittel retten, wenn man sich bei diversen Initiativen beteiligt, dann kann man sehr gut mit dem Budget, das man selber zur Verfügung hat, auch wirklich sich sehr nachhaltig ernähren. Und vielleicht ein Punkt noch, was ja schon wichtig ist zu betonen, Fleisch ist ja, obwohl es viel zu billig verkauft wird, wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anschaut, trotzdem immer noch recht teuer im Vergleich zu pflanzlichen Produkten oder zu Gemüse oder zu Hülsenprodukten. Und da kann man dann auch schon viel Geld sparen.
Dankeschön.
Ich hätte noch eine Frage von mir ausgehend, jetzt wo wir eine Expertin da haben. Ich bin selber vegetarisch und überlege echt schon die ganze Zeit, ob ich jetzt zu vegan umsteigen soll. Haben Sie da vielleicht irgendwelche Tipps für Sie, wie mir das jetzt gut gelingen kann?
Das ist jetzt der perfekte Moment dafür, weil wir sind gerade im Veganuary. Das ist der Monat, wo viele Leute einfach mal probieren, sich vegan zu ernähren. Als Tipp für alle, auch wenn es jetzt gerade nicht Januar wäre, würde ich sagen, einfach mal sich einen Monat lang vornehmen, auszuprobieren, sich vegan zu ernähren. Eben wie ich vorher erwähnt habe, also es gibt sehr gute Rezeptsammlungen von der Bianca Zapatka, aber es gibt auch noch eine, die nennt sich Zucker und Jagdwurst. Und da sich inspirieren lassen, das einmal einen Monat lang durchziehen, streng, und sich keinen Zwang auferlegen. Also ich habe vorher schon erwähnt, ich bin zu der veganen Ernährung gekommen, indem ich mir das einfach offen gelassen habe, gesagt habe, okay, wenn es einmal nicht passt, dann isst du, was du möchtest. Aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche das nicht. Und das würde ich Ihnen auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren, einen Monat vorzunehmen und dann schon langsam die Gewohnheiten ändern, was ich ja vorher auch gesagt habe. Gewohnheit ist so das Schwierigste für uns alle, das zu überwinden. Und wenn man dann einen Monat geschafft hat, dann ist es vielleicht generell leichter, einfach öfters zu rein pflanzlichen Möglichkeiten zu greifen.
Ja, also ich hätte noch eine Frage bezüglich zu vorher, weil ich das selber auch kenne, weil ich mich eben vegetarisch ernähre und dann oft das Vorurteil kommt, dass man ja nicht auf die richtigen Nährstoffe kommt, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und bei veganer Ernährung ist das ja nochmal etwas ärger oft. Haben Sie da irgendwelche Tipps oder wie kann man darauf reagieren oder was sagen Sie dazu?
Vielen Dank für die Frage. Ich finde die wirklich super, weil es ist tatsächlich so, dass man sehr, sehr stark damit konfrontiert ist, dass da ja nicht alle Nährstoffe dabei sind bei der pflanzlichen Ernährung. Ich möchte dazu auch kurz eine Anekdote erzählen von meinem Internisten. Ich bin wegen einer Routinegeschichte immer regelmäßig beim Internisten. Und jetzt ist mein Internist in Pension gegangen und jetzt ist ein neuer, junger Arzt, der dann vor mir sitzt, der mich als Patientin sozusagen übernommen hat. Und dann erzähle ich ihm nochmal so meine ganze Geschichte, damit er ein bisschen Hintergrund kennt von mir. Und dann sage ich auch noch dazu, ah ja, und noch was Wichtiges, ich ernähre mich vegan. Und dann sagt er, na, das ist total wurscht. Die Menschen, die sich vegan ernähren, die wissen am besten Bescheid darüber, wie, was ihnen fehlt oder was sie brauchen. Und das sieht er auch am Blutbild. Und das war eine super lustige Geschichte für mich und habe dann gesehen, okay, diese Vorurteile, die sind einfach im Raum, aber de facto sind die Menschen, die sich vegan ernähren, einfach gut informiert. Und insofern, also möchte ich auch gerne informieren, was braucht es denn eigentlich, wirklich, was brauchen wir alle? Es ist egal, wie man sich ernährt, aber wir brauchen alle die Nährstoffe. Und das ist zum Beispiel, das große Punkt sind eben die Proteine, die im Fleisch stecken, aber die man sehr leicht durch die Hülsenfrüchte abdecken kann. Dann ein zweiter Punkt ist Eisen, was in Leinsamen, Hirse, Sesam drin ist, aber auch in Kichererbsen. Oder Haferflocken, Grünkohl, Haferflocken und Grünkohl ist sowieso sehr gut, weil auch da dann Kalzium drin steckt im Grünkohl zum Beispiel. Kalzium ist sicher ein Punkt, wo man ein bisschen drauf achten muss. Es gibt auch Milch mit zugesetztem Kalzium. Und ein wichtiger Punkt, auf das ich noch zu sprechen kommen möchte, ist Vitamin B12, weil das ist tatsächlich was man sonst nicht aufnehmen kann, das muss man substituieren. Es gibt Vitamin B12-Tabletten oder Tropfen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon massiven Vitamin B12-Mangel gehabt, bevor ich vegan geworden bin. Also das ist auch, es gibt viele Menschen, die haben den auch, egal wie sie sich ernähren. Vitamin D brauchen wir auch alle, das wissen wir. Das ist die Sonne, die uns das liefern kann. Und dann haben wir noch Jod, Selen, Zink, Omega-3, Fettsäuren. Omega-3 kommt in Walnüssen vor, zum Beispiel Leinsamen. Genau. Und das Selen, das habe ich vorher schon angesprochen, eben wie zum Beispiel in den Paranüssen, aber auch, spannend für Österreich, in den Steinpilzen.
Okay, das heißt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
Genau, also man einfach selbst mal recherchieren. Es gibt ganz viel Übersichten, auch im Internet, man kann eh jeder da ganz einfach die Informationen finden oder gerne einfach nochmal den Podcast nachhören, falls das hier oder diese Radiosendung nachhören, falls das möglich ist.
Perfekt, vielen Dank.
Und haben Sie diesbezüglich auch noch Buchtipps oder Literaturempfehlungen, wo das auch nochmal verdeutlicht wird?
Also ganz konkret fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber ich habe ein Buch, was ich so grundsätzlich schön finde für Bewusstseinsbildung, was bedeutet unsere Ernährung für Klimaschutz oder was hat unsere Ernährung für Auswirkungen. Das nennt sich Wie schlimm sind Bananen? Der CO2-Abdruck von allem, und das ist von Mike Berners-Lee. Und das ist ein Autor aus Großbritannien und der hat da einfach wirklich, man hat das Gefühl, von allem CO2-Abdruck einfach ausgerechnet oder recherchiert. Und das ist sehr lustig und das verdeutlicht einfach, wo habe ich große Stellschrauben in meinem Lebensstil, um Treibhausgasemissionen einzusparen.
Was möchten Sie in Zukunft noch in Bezug auf nachhaltige Ernährung verändern oder verbessern?
Ja, wir haben es alle gerade mich ertappt, dass ich vielleicht ein bisschen öfter noch zu den Bauernmärkten in Graz gehen könnte, wo wir ja wirklich tolle haben. Dann auch beim Kochen besser Energie sparen. Also da kann man wirklich sehr viel auch Treibhausgasemissionen einsparen und das wird halt unterschätzt. Also unsere Ernährung hat ja nicht nur damit zu tun, was esse ich, sondern wie bereite ich auch die Lebensmittel zu. Zum Beispiel, nur als Hinweis, was da alles möglich ist, wenn ich auf den Herdplatten koche, anstatt im Backofen, dann spare ich etwa die Hälfte der Energie ein. Also der Backofen braucht ungefähr doppelt so viel Energie wie die Herdplatten. Und da, glaube ich, kann ich immer noch selber viel tun. Dann weniger Verpackungsmüll. Das geht Hand in Hand mit den Bauernmärkten auch ein bisschen, aber auch sonst ich kaufe auch öfters beim Dance ein, wobei da muss man immer schauen. Da sind sehr viele Produkte nicht aus Österreich, aber der hat auch Produkte aus Österreich und da kannst du halt wirklich Obst und Gemüse verpackungsfrei ganz gut kaufen. Und ich möchte auch mehr Mehrweggebinde einfach kaufen, wobei da bin ich vielleicht eh schon an meinem Plafond, das kann ich vielleicht gar nicht mehr verbessern.
Dankeschön. Und jetzt noch meine allerletzte Frage an Sie. Gibt es etwas, wie wir Sie und alle Zuhörerinnen, wie wir Sie und Ihre Projekte unterstützen können?
Einfach mal auf klimabündnis.at reinschauen, also klimabündnis.at. Wir bieten sehr viele Workshops für Bildungseinrichtungen tatsächlich an, zu den verschiedensten nachhaltigen Themen, Thema Energie, Thema Mobilität etc. Also da gibt es ganz viel. Einfach mal reinschauen und einen Workshop buchen oder einfach unsere anderen Leistungen einfach durchstöbern. Wir stehen immer gerne zur Verfügung, wie heute eben, da ich auch sehr gerne Rede und Antwort stehe. Genau. Vielleicht ein wichtiger Punkt auch noch, das, weil ich vorher den Klimapakt erwähnt habe von der Stadt Graz. Das ist auch was wir vom Klimabündnis Steiermark, wo wir da beauftragt sind. Und da freuen wir uns einfach auch wirklich, wenn viele Leute beim Klimapakt sich als Unterstützer, Unterstützerin registrieren. Deshalb möchte ich auch nochmal die Website erwähnen von graz.at/Klimapakt. Pakt mit K geschrieben.
Zum Abschluss noch ein ganz großes Danke von mir, Emilia Wagner,
Elena Neubacher,
Anna Bergmann,
Aline Schwab
und Elena Mörtel,
dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns und unsere Zuhörerinnen zu informieren. Und ich würde sagen, wir haben heute sicher alle was Neues gelernt. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank für die tollen Fragen.
Dankeschön.
Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.